Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Auch gar nicht lange her, wenige Sekunden, wer erinnert sich noch, liebe Gemeinde, was war der Schluss der Evangeliumslesung, die wir gerade gehört haben? Dass alle staunten. Sie staunten sich über das, was die Hirten gesagt haben. Deswegen kann ich mal fragen, staunt ihr denn über Weihnachten? Das Erstaunliche ist ja, dass es am Christfest immer wieder Neues zu entdecken gibt. Manchmal sind es Details in den bekannten Geschichten, manchmal steht da aber auch eine Weihnachtsgeschichte in der Bibel, die man vorher völlig übersehen hat. Glaubt ihr nicht? Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, bis ich auf die außergewöhnlichste Weihnachtsgeschichte des Neuen Testaments gestoßen bin, von der ich bisher nämlich nicht mal wusste, dass es eine Geschichte ist. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann seid bitte nicht enttäuscht, wenn sich diese ganz besondere Weihnachtsgeschichte beim ersten Hören wahrscheinlich ziemlich trocken anhört. Sie wird sich schon noch entfalten. Also hier ist sie, Matthäus 1, die Verse 1 bis 17. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peretz und Serach mit der Tamar. Peretz zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abia. Abia zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Osia. Osia zeugte Jotam. Jotam zeugte Ahas. Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse. Manasse zeugte Amon. Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel. Shealtiel zeugte Zerubabel. Zerubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Azor, Azor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eleazar. Eleazar zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter. Liebe Gemeinde, als ich Pfarrer in Linkenheim bei Karlsruhe war, da ist ein Ortsfamilienbuch erschienen. Zwei engagierte Bürger haben viele tausend Stunden Arbeit investiert. Ich hätte es gern gezeigt, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Irgendwo muss es noch sein. Wenn es mal wieder auftaucht, zeige ich es bei Gelegenheit mal vor. Es ist wirklich so ein dickes Buch mit dünnen Seiten, größer als DIN A4-Format, und es ist alles voll mit den Namen der Menschen, die irgendwann mal in Linkenheim gewohnt haben. Als ich das frisch in der Hand gehalten habe, zumal von mir vorne auch ein Grußwort drin steht und ich die beiden Verfasser persönlich gut kenne, da habe ich das stolz allen Menschen vorgezeigt. Und die haben anerkennend genickt. Oh, was für ein umfassendes Werk. Aber sie haben sich nicht so recht dafür interessiert, es aufzuschlagen und die Namen nachzulesen. Da habe ich immer ganz ungeduldig gesagt, jetzt guck doch mal hier, dieser Name, das ist der häufigste Name in Linkenheim. Und hier, das ist der Urenkel, der wohnt jetzt in der Sowieso-Straße. Und von dieser Frau hier, der Nachkomme, der sitzt jetzt im Kirchengemeinderat und so weiter. Das hat die alles gar nicht interessiert. Bis ich verstanden habe, diese Namen sagen Leuten, die nicht aus Linkenheim kommen, sagen die überhaupt nichts. Also für mich als Zugezogenen, da haben die Namen, die ich nicht kannte, auch wenig gesagt. Aber die Leute, die ich kannte, haben sogar mir als Zugezogenen was gesagt. Da war das nicht nur ein Name, da waren das Geschichten. Ach, das ist der da kenne ich doch den Enkel. Ah, und ach, das ist die Großmutter, die steht hier drin. Von Jahr zu Jahr, je länger ich dort Pfarrer war, haben mir mehr Namen etwas gesagt. Und aus dem einen Wort, da stand ein Name, vielleicht ein ganz gebräuchlicher Name. Der bekannteste Name in Linkenheim war Ratzel. Da Ratzel stand, da wusste ich, ah, das ist jemand aus der Sippe, aber jetzt von der Hälfte oder von der Hälfte und so weiter. Und so ist es auch mit dem Stammbaum Jesu. Was ich gerade vorgelesen habe, eigentlich nur ein Name nach dem anderen. Und wer alle diese Namen überhaupt nicht kennt, dem sagt das auch nichts. Wer nur die Liste liest, für den sind diese Namen Schall und Rauch. Aber wer mit den Namen was anfangen kann, für den ist das komprimierte Geschichte. Der hört nur das eine Wort und weiß, ach, das ist doch die Geschichte, die damit zusammenhängt. Ein zweiter Weg hin zu diesem Predigttext. Wenn ihr einen Fortsetzungsroman in der Zeitung liest oder eine Fernsehserie anschaut, dann kommt meistens am Anfang eine Zusammenfassung unter dem Motto, steht auch hier drauf, was bisher geschah. Ja, wenn ich die Folge 1267 anschaue, und das ist die erste, die ich angucke, weiß ich ja gar nicht, was das für Leute sind, die da vorkommen. Dann will ich wissen, was bisher geschah in den über 1000 Folgen vorher. Das, was jetzt kommt, kann man nur verstehen, wenn man weiß, was schon passiert ist, was die Hauptpersonen schon erlebt haben. Zum Beispiel, warum die eine da so komisch reagiert, nämlich weil sie schon mal in einer ähnlichen Situation war und damals betrogen wurde. Oder warum ein bestimmter Satz, der für Nicht-Eingeweihte ganz harmlos klingt, plötzlich so dramatische Musik eingeblendet wird. Naja, oder so ähnlich. Ihr wisst, was ich meine. Der Stammbaum Jesu am Anfang des Matthäusevangeliums ist so ein, was bisher geschah. Im Alten Testament finden wir oft solche Stammbäume oder mit dem theologischen Fachbegriff Genealogien. Dahinter steht die Vorstellung, wenn ich weiß, woher jemand kommt, dann weiß ich, wer er ist. Zum Beispiel im Chronikbuch gibt es, glaube ich, 18 Kapitel nur mit solchen Stammbüchern. Seid froh, dass das heute nicht der Predigttext ist. Wenn ich weiß, wo jemand herkommt, dann weiß ich, wer er ist. Meistens deutet sich in der Ahnentafel schon an, welche Herausforderungen jemand bestehen muss. Bis heute besteht ja ein möglicher Weg der eigenen Identität, wer bin ich eigentlich und wo komme ich her, auf die Spur zu kommen, darin, dass ich mir bewusst mache, was eigentlich meine Herkunft ist. Das sagt sicher nicht alles, wenn ich meine Vorfahren kenne. Aber ich erfahre doch manches über Ausgangsbedingungen, über bleibende Prägungen. Vielleicht gab es bestimmte Muster, die sich schon lange durch die Familiengeschichte hindurchgezogen haben. Was bisher geschah? Wisst ihr, Gott kommt nicht einfach so auf die Erde, aus dem Nichts. Die Geburt von Jesus hat eine Vorgeschichte. Und wer die Vorgeschichte kennt, kann besser verstehen, wer Jesus ist. Matthäus klärt deswegen gleich am Anfang, was ich vorgelesen habe, ist ja der Anfang seines Evangeliums, klärt gleich am Anfang, was wichtig ist. Gleich im allerersten Vers sogar werden drei Dinge klar. Erstens, Jesus ist der Christus. Also es hat ja vorhin noch nicht so gut geklappt mit der Frage, wie hat die Schriftlesung aufgehört, deswegen habt ihr jetzt noch eine Chance. Ich frage nochmal, was heißt eigentlich Christus auf Hebräisch, nicht auf Deutsch, auf Hebräisch. Was heißt Christus, das griechische Wort Christus auf Hebräisch? Jawohl, Messias heißt es. Ganz wörtlich sogar Maschiach. Es bedeutet der Gesalbte. Der Gesalbte auf Christus, auf Griechisch, der Christus auf Hebräisch, der Messias. Der Gesalbte Gottes, also derjenige, mit dem Gott Großes vorhat, den er dafür gesalbt hat. Derjenige, durch den Gott die Menschen segnen wird, der, auf den alle gewartet haben. Deswegen geht es los mit: Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi. Also erstens, das ist das Buch der Geschichte von Jesus, der Christus ist, der Messias ist. Und es geht weiter. Zweitens, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids. Und mit dem Ausdruck Sohn ist hier natürlich nicht gemeint, dass Jesus direkt in der zweiten Generation der leibliche Sohn des König Davids ist, sondern überhaupt ein Nachfahre. Hier und überall im Stammbaum geht es um Nachkommen über verschieden viele Generationen hinweg. Manchmal der Sohn, manchmal der Enkel, manchmal der Urenkel, wie auch immer. Es geht darum, es ist ein Nachfahre. Wenn Matthäus hier schreibt, dass Jesus ein Nachfahre von König David ist, dann nimmt er Bezug auf all die Verheißungen, die einem sehnsüchtig erwarteten Erlöser aus dem Stamm Davids in der Endzeit gelten. Gott hat versprochen, dass für immer ein Nachkomme Davids auf dem Königsthron sitzen wird. Und jetzt kommt er, jetzt kommt endlich derjenige, der für immer der König sein wird und der dadurch alle Versprechen Gottes wahr macht. Nicht so, wie man es gedacht hätte, als politischer Herrscher. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, wird Jesus später sagen. Aber ein König ist er doch, der erwartete König, der so regiert, wie man es von einem Nachkommen Davids erhofft. Wer ist es? Jetzt hat er aufgegeben. Also, Jesus ist ein Nachkomme Davids. Und drittens, es geht ja noch weiter, Jesus ist auch ein Nachkomme Abrahams. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Drei Sachen: Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. An Abraham hat sich die Verheißung Gottes gerichtet: In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also Jesus ist nicht nur der König über Israel, sondern durch ihn werden alle Geschlechter der Erde gesegnet. Er kommt zu den Völkern und erlöst alle Menschen. In Jesus erfüllt sich die Verheißung an Abraham. Ja, und dann fängt der eigentliche Stammbaum an. So wie man heutzutage zu bestimmten Anlässen seinen Lebenslauf einreicht, so hat man früher seinen Stammbaum vorgezeigt. Ein Stammbaum war eine Botschaft an den Rest der Welt, der so viel sagte wie: Das hier bin ich. Das bin ich. Das ist meine Prägung. Aus dieser Familie komme ich. So bin ich. Und so wie man heutzutage manchmal beim Lebenslauf trickst, vielleicht lässt man dann doch manches aus, was nicht so gut ankommt, hat man damals auch schon mal seinen Stammbaum frisiert. Zum Beispiel das schwarze Schaf der Familie entfernt und einfach mal eine Generation übersprungen, wenn einem das peinlich war, dass das ein Vorfahre war. Aber was wir hier lesen, ist das genaue Gegenteil. Hier werden schockierende Dinge eingefügt, die gar nicht unbedingt dabei sein müssten. Zum Beispiel stehen hier 5 Frauen drin. Ja, aber haben die jetzt auch eine Bedeutung? Damals eigentlich nicht, aber bei Jesus ja. Und dann sind diese Frauen zum Teil auch noch Ausländerinnen. Ja, dürfen die denn auch dazugehören? Bei Jesus ja. Und dann sind noch einige historische Notizen eingefügt, die alle Leser peinlicherweise gerade auf die größten Fehler hinweisen, die da gemacht worden sind. Also frisiert, nicht in dem Sinne, dass das Peinliche rausgenommen wurde, sondern es wurde gerade das reingeschrieben, was besonders unangenehm war. Juda zum Beispiel, er hat mit seiner Schwiegertochter Tamar Zwillinge bekommen. Mit seiner Schwiegertochter. Obwohl Jesus nur von einem dieser Zwillingsbrüder, nämlich von Peretz, abstammt, steht der andere Bruder Serach auch noch mit dabei. Hätte nicht sein müssen, normalerweise stehen ja nicht die ganzen Brüder mit dabei. Aber damit man sich auch ganz bestimmt noch daran erinnert, was dieser Juda gemacht hat, deswegen steht der Zwillingsbruder mit dabei. Oder David. David, ja, er ist der großartige König, aber er ist auch derjenige, der Ehebruch begangen hat mit Batseba. Wer jetzt genau aufgepasst hat, wird sagen, Batseba, der Name ist doch gar nicht gefallen, stimmt. Da steht aber die Frau des Uria. Weiß man natürlich, die Frau des Uria, das war Batseba. Und Uria war eigentlich einer der sogenannten Helden Davids. Also eigentlich ein Freund Davids, dem er sein Leben verdankte. Aber David nahm sich doch Urias Frau und arrangierte dann den Tod von Uria auf dem Schlachtfeld. Warum erwähnt jetzt Matthäus Batseba nicht mit Namen, sondern Uria? Um David nochmal bloßzustellen. Das war dein Freund und du hast ihn umbringen lassen für diese Frau. So, es heißt zum Abschluss der Namenslisten, das sind 3 mal 14 Geschlechter. Von Abraham bis David werden 14 Namen genannt, von Salomo bis Joachim sind es auch 14 Namen auf der Liste. Dann kommt das babylonische Exil und weil das ein so tiefer Einschnitt war, muss man jetzt Joachim nochmals nachzählen. Ich weiß ja nicht, ob ihr vorhin so heimlich mitgezählt habt und gemerkt habt, da sind es nur 13. Sind es nicht. Wenn man Joachim doppelt zählt, dann haben wir 3 mal 14. Man muss ihn 2 mal zählen. Und dann kommt bei Jesus als dem 14. auf der dritten Liste der Höhepunkt. Warum legt Matthäus so viel Wert auf Namen? Weil er davon ausgeht, dass seine Leser diese Namen kennen. So wie echte Linkenheimer die Namen im Ortsfamilienbuch einfach kennen. Und sich sofort per Stichwort an die Geschichten erinnern. Man muss nur sagen, Tamar, weiß man, was da passiert ist. Batseba, man weiß, was passiert ist. Matthäus legt Wert auf Namen, er legt aber auch Wert auf Zahlen. Weil die Zahlen auch eine Bedeutung haben, 3 mal 14. Denn die Botschaft ist klar, auf diesen Gott ist Verlass. Da steckt ein System dahinter. Die Geschichte verläuft nicht nach Prinzipien des blinden Zufalls, sondern da ist ein tiefgründiger Plan Gottes. Gott ist treu über die Generationen hinweg. Gott setzt seinen Rettungsplan um und dazu benutzt er sogar die menschlichen Fehler und Schwächen und das, was einem eigentlich peinlich ist. Aber er benutzt es, um seine Rettung durchzuführen. Gott bezieht Frauen, die etwas Besonderes für Israel getan haben, ausdrücklich mit ein. Und Gott bezieht Ausländer ausdrücklich mit ein, weil seine Botschaft spätestens ab jetzt für alle Menschen aus allen Völkern gilt. Und Gott bezieht die Sünder ausdrücklich mit ein, weil er ja gerade für sie auf die Erde kommt, um sie zu retten. Gott erfüllt seine Verheißungen. Wenn er durch Jesaja sagt, es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen, dann wird eben ein Nachkomme Isais dieser Reis sein. Und daher kommt auch Isai im Stammbaum vor. Und deswegen gibt es auch dieses Lied, es ist ein Ros, eigentlich heißt es natürlich ein Reis entsprungen, so wie uns die Alten sungen, das heißt, so wie uns die Propheten vorhergesagt haben und so wie es viele Generationen erwartet haben, von Jesse kam die Art. Und Jesse, das ist eine andere Namensform von Isai. Also im Lied steckt der Isai auch drin. Die Prophezeiung hat sich erfüllt. Gott ist zuverlässig bis heute. Auf Gott ist Verlass. Aber zugleich lassen sich seine Wege nicht berechnen. Wir können uns darauf verlassen, aber es ist nicht klar, wie es werden wird. Da folgt Gott nur seinen eigenen Gedanken. Deswegen das viele Überraschende in diesem Stammbaum. Damit hätten wir nicht gerechnet, aber Gott überrascht uns immer wieder. Matthäus erzählt in diesen scheinbar so nüchternen Versen auf geniale Art gleichzeitig, wie Gott verlässlich ist, wie er die Heilsgeschichte von der Erschaffung der Welt über die Erwählung Abrahams bis zur Geburt Jesu und dann noch weiter bis zu seiner Wiederkunft steuert, aber wie er das zugleich äußerst kreativ und unerwartet tut. Dieser Stammbaum enthält Bekanntes und Dinge, die alle Grenzen sprengen. Und dazu gehört jetzt natürlich auch, dass Jesus gar keinen irdischen Vater hat. Man kann sagen, was soll denn der ganze Stammbaum, wenn am Schluss der Josef dann gar nicht mehr der Vorfahre ist? Er wurde von einer Jungfrau geboren. Josef war aber mit der Mutter Jesu verheiratet und damit, weil Maria verheiratet war, galt Jesus als legitimes Kind dieser Familie. Und daher kommt die Geschlechterfolge über Josef auch bei Jesus ans Ziel. Gott hält sich nicht an die von Menschen erwarteten Spielregeln, Aber dann, wenn er sich nicht dran hält, dann tut er es zu unserem Vorteil. So, und jetzt kommen wir zum Entscheidenden. Was sagt dieser Stammbaum denn für heute aus? Warum ist es denn eine Weihnachtsgeschichte, die uns heute noch was sagt? Warum hat diese Namensliste etwas mit uns zu tun? Ich fasse es in wenigen Sätzen zusammen. Erstens, Jesus ist keine Märchenfigur. Dieses Evangelium fängt nicht an mit "Es war einmal", sondern es fängt an mit einem Stammbaum. Es war wirklich so. Fängt an mit Geschichte, mit nachweisbarer, handfester Tradition. Was bisher war, was bisher geschah, das ist ja aus dem Alten Testament bekannt. Das wisst ihr doch. Ihr kennt doch die Vorfahren. Und genau daran knüpft Gott jetzt an und macht weiter mit dem, was schon war. So auch bei uns. Gott kennt dich. Gott weiß, wo du herkommst. Gott weiß, wer du bist. Gott kennt alles Gute und er kennt alles Schwierige in deiner Familiengeschichte. Und an allem, was war, knüpft er an. Verlässlich, aber kreativ. Dieser Jesus wurde für dich geboren, für deine Familiengeschichte. Zweitens, Gott ist zuverlässig. Gott hat die Zügel der Weltgeschichte in der Hand. Er hat sie niemals aus der Hand gegeben. Da steckt System dahinter, auch wenn wir es erst im Nachhinein erkennen können. Sogar der Katastrophe des babylonischen Exils hat Gott im Nachhinein einen Sinn gegeben. Gott erfüllt alle seine Verheißungen durch die Höhen und Tiefen der Geschichte hindurch. Gott bringt die Welt zu einem guten Ende. Und deswegen werden wir gleich auch noch singen: Dich hat erhofft so lange Jahr der Väter und Prophetenschar. Ja, das ist diese Zuverlässigkeit Gottes. Er bringt in Erfüllung, was er versprochen hatte. Also auch wenn du nicht weißt, wie das noch weitergehen soll, welche Katastrophen jetzt noch alle kommen, sei es politisch oder sei es in deinem Leben, Gott kennt den Weg für dich und führt dich dadurch. Und drittens und letztens, Gott ist unglaublich kreativ. Gott findet Möglichkeiten, die schlimmsten Sünden zum Guten zu wenden. Prostitution, Ehebruch, Mord, Hungersnot, Flucht, Götzendienst und so weiter. Alles das kommt ja in dieser Namensliste vor als komprimierte Geschichte. Wer weiß, welche Geschichten hinter den Namen der Vorfahren stecken, der kann sich nur darüber wundern, warum der Messias ausgerechnet aus so einer Familie kommt. Aber das heißt für uns, wer du auch bist, was auch immer du schon falsch gemacht hast und worunter auch immer du leidest, bei Gott ist nichts verloren. Für dich ist er Mensch geworden, um dir nahe zu sein, für dich so wie du bist, um auch deine Lebensgeschichte kreativ zu verwenden. Mit dir geht er deine Geschichte weiter und führt deine Geschichte zu einem guten Ziel. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und diese Geschichte geht weiter. Weihnachten war nur der Anfang. Wenn das kein Grund ist, sich mal wieder über Weihnachten zu wundern und neu zu staunen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.